Vor 3 Wochen, am 3. Mai, hat Amiel eine phänomenale Predigt über den Heiligen Geist gehalten. Wer von euch war da? Es war richtig gut, ne? Tief, gut fundiert, gute Lehre, richtig gut. Und ich möchte heute quasi sowas wie einen Teil 2 dazu machen, also fortführen. Vielleicht werde ich ein paar Dinge wiederholen für die, die nicht dabei waren. Aber ich möchte direkt ansetzen. Und was für einen schönen Anlass habe ich heute dazu, denn es ist Pfingsten. So, aber ganz spannend, wenn du so in der Gesellschaft rumfragst oder zugegeben manchmal sogar im engeren Familienumfeld, was genau wir nochmal an Pfingsten feiern, dann wird es plötzlich so, irgendwas mit Glaube, weil oft der Heilige Geist für uns ganz, ganz schwer greifbar erklärbar ist. Und auch unsere Sprachfähigkeit als Gläubige, deren bester Freund der Heilige Geist sein sollte, relativ gering ist. So auch schade, wenn in Gemeinden nur an Pfingsten über den Heiligen Geist gesprochen wird. So, das heißt, heute ist es eigentlich am einfachsten, das zu tun, weil es fast erwartet wird, aber der Heilige Geist ist immer 24/7. Da. Und das ist genau das, was den Unterschied macht, weil es nicht immer so gewesen ist. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass früher der Heilige Geist sehr punktuell nur auf einzelne Menschen oder auf einen speziellen Ort gegeben worden ist. Und Pfingsten schon eine Revolution ist. Also ich möchte zum einen einen Blick heute mal machen, wie ist die Sache mit der Geschichte Gottes und dem Heiligen Geist gedacht, aber zum anderen auch die Frage, und was macht das für mich und meinen Alltag ganz praktisch? So, dass im Idealfall ihr nachher rausgehen könnt und angespitzt seid, weil ihr wisst, oh, den Unterschied macht das. Aber viele von euch wissen das auch schon. Dann seid mit mir neu begeistert, denn als ich das jetzt gelesen habe und nochmal mich vorbereitet habe, habe ich gemerkt, ich gerate in Wallung. Es ist großartig. Und ausgehend möchte ich ein bisschen von den Berichten, die wir in der Bibel finden, im Alten Testament vom Volk Israel, wie es aus Ägypten ausgezogen ist. Und dort lesen wir, dass Gott sein Volk geführt und geleitet hat. Am Tag in einer Wolkensäule, die vor ihnen herging, und bei Nacht in einer Feuersäule. Aber manche von uns haben noch vielleicht den alten Hollywood-Klassiker, die 10 Gebote mit Charlton Heston im Kopf. Diese Mega-Feuersäule, so Special-Effekt-mäßig, hält sie nicht mehr ganz der Zeit stand. Aber es ist so ein bisschen im Kopf. Gott war sehr präsent und Gott war da. Und das lesen wir in verschiedenen Stellen. Im Nehemia wird es aufgenommen, Kapitel 9, Vers 19. Du hast in deinen großen Erbarmungen sie doch nicht in der Wüste verlassen. Die Wolkensäule wich nicht von ihnen bei Tag, um sie auf dem Weg zu leiten, noch die Feuersäule bei Nacht, um ihnen den Weg zu erleuchten, auf dem sie ziehen sollten. Und in 2. Mose 40, 38. Denn die Wolke des Herrn war bei Tag auf der Wohnung, und bei Nacht war ein Feuer in der Wolke vor den Augen des ganzen Volkes Israel, solange sie auf Wanderung waren. Was war da? Das Volk Israel baute in ihrer Nomadenzeit, in ihrer Zeltstadt, mittendrin die sogenannte Stiftshütte auf, den Ort der lebendigen Präsenz Gottes. Und Gott senkte sich herab auf diese Stiftshütte, und das konnten tatsächlich alle sehen. Ja. Das hat erhellt, das war präsent und da war Ehrfurcht da. Und es gab ganz spezielle Regularien, mit denen du nur nahe kommen konntest dem Feuer des Herrn. So, wir haben auch das verzehrende Feuer des Herrn am Berg des Herrn, wo sich niemand traute hinzugehen, nicht mal Tiere, das den Berg berühren durfte. Große Heiligkeit. Und Mose ging in das Zelt und dann kam die Gegenwart Gottes runter. Diese Wolke, diese Schekina Gottes senkte sich darauf und man kam in die Gegenwart Gottes. Und das Volk war gespannt, was hat Mose wohl empfangen, weil er direkt in der Gegenwart Gottes gewesen ist. Leute, Wir können ganz viel glauben, lesen, tun, aber nichts geht über die lebendige Präsenz Gottes. Natürlich haben wir Phasen in unserem Leben, da geht es auch nicht um Emotionen, sondern da stehen wir fest auf dem Glauben, auf dem, was wir wissen, dass er zugesagt hat. Aber wenn wir erleben dürfen, wie seine Heiligkeit präsent wird, bei Mose hatte das die Auswirkung, dass sein Gesicht anfing, so zu strahlen, dass er ein Tuch über sein Gesicht legen musste, weil die Leute es nicht ertragen konnten, wie er strahlt. Das ist krass. Also da ist was sehr Manifestes, Präsentes in der Gegenwart Gottes. Und jetzt finden wir an Pfingsten wieder die Feuersäule, aber nicht über einem Ort, sondern was geschieht an Pfingsten? Der Geist Gottes kommt und über jedem Einzelnen entstehen kleine Feuersäulen wie Flammen. Weil was neu ist, statt an einem Ort, wo nur der Gesalbte des Herrn hin durfte, ist sein Geist jetzt ausgegossen über uns alle, wenn wir seine Kinder sind. Wenn wir das im Vergleich sehen, das muss was mit uns machen. Das darf was mit uns machen. Er ist da, jetzt, hier, Feuer unter uns. Wow, da ist Kraft. Wisst ihr, nicht ohne Grund sagt Jesus ein paar krasse Dinge zu seinen Jüngern, bevor er in den Himmel auffährt. Zum Beispiel in Johannes 16, da bringt er diesen Spruch und den hat Amiel auch zitiert. Johannes 16, Vers 7, ich sage euch die Wahrheit, es ist nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird nicht der Beistand zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Deshalb ist heute so ein Ding bei uns, Amiel hat es auch erwähnt, wie würden wir uns wünschen, wenn Jesus jetzt lebendig unter uns wäre, dann. Aber hey, es ist noch was Besseres da. Wie Peter, jetzt wäre man aber blasphemisch. Besser als Jesus? Naja, ich zitiere Jesus, der sagt, Leute, ihr macht den besseren Schnitt, wenn ich gehe und dafür der Heilige Geist kommt. Glauben wir, dass Jesus da Unfug geredet hat, als er das sagte? Ich glaube nicht. Wenn Jesus sagt, es ist besser für euch, dann ist es auch besser für uns. Und er legt noch nach, denn er sagt, Leute, und bevor der gekommen ist, dieser Beistand, bewegt ihr euch nicht weg von Jerusalem. Ihr bleibt da, bis der kommt. Heute habe ich irgendwie meine Schwierigkeiten mit dem Drücker, aber alles wird gut. Das gehört noch dazu und ich will den hier. Machst du mir bitte den nächsten, Fabian. Ich glaube, das wird heute nichts mehr mit dem Drücker. Er sitzt mit ihnen zu Mahl und befiehlt ihnen. Hier steht das Wort befehlen. Ne? Geht nicht weg, bevor er kommt. So wie ihr von mir gehört habt, denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Nicht lange nach diesen Tagen. Und als er in den Himmel auffährt, sind es nur noch 10 Tage, bis es geschieht. Warum sagt Jesus, bewegt euch nicht weg, bis der kommt? Warum? Den Auftrag hat er ihnen doch schon gegeben. Sie hätten doch gleich tätig werden können. Jesus geht, go. Warum? Ich glaube, dass es mit der Präsenz und Gegenwart Gottes zu tun hat. Und ich glaube, dass es fatal ist, wenn wir für Gott tätig werden, unterwegs sind, aber Gott selber nicht ins Präsenz dabei ist. Ich glaube, dass es darum geht, was der Heilige Geist in uns tut. Denn er befähigt uns zum Zeugendienst. Ist das nicht das große Thema? Aber Peter, wie soll ich mit jemandem über den Glauben sprechen? Was soll ich nur sagen? Ja, ich glaube, wenn wir anfangen, das aus uns raus zu tun, wird es auch problematisch. Aber was, wenn es darum gar nicht geht? Weil Jesus sagt, ihr geht nicht weg, bevor der Heilige Geist auf euch kommt, weil dann wird er. Und er wird mich verherrlichen. Das heißt, das, was rauskommt, wenn der Heilige Geist wirkt, ist zur Ehre Gottes. Ich fürchte, was rauskommt, wenn wir ohne den Heiligen Geist arbeiten, ist vielleicht zur Ehre von uns. Und das wäre ein Problem. Leute, dass ein bisschen Ehre für uns abfällt, ist ein nettes Beiprodukt. Weil wenn wir merken, dass Gott wirkt, dann ehrt uns das auch. Aber darum gehen tut es nicht. Es geht um die Ehre Gottes. Aber es geht auch darum, dass wir keine Angst haben müssen. Was soll ich nur sagen? Was soll ich nur tun? Und tatsächlich werde ich immer wieder gefragt, Peter, hast du mir ein paar Tipps, die du weitergeben kannst, wie ich am besten mit jemand ein Gespräch führen kann, dass der Lust kriegt, in Beziehung zu Gott zu kommen? Und wisst ihr, ich glaube, das ist ein bisschen wie Flirt-Tipps geben. Exakt. Wie als ob jemals jemand gewonnen wurde durch einen Anmachspruch. Du sitzt in der Bar, neben dir die schöne Frau und du sagst, hallo, ich schreibe ein Buch. Und sie sagt, echt? Ja, ein Telefonbuch, kannst du mir deine Nummer geben? Wisst ihr, ah, und die Frau möchte ich mir vorstellen, die sagt, oh wow, so kreativ. In dich verliebe ich mich ad hoc. Leute, so ein Schmarrn. So ein Schmarrn. Leute, Flirt-Tipps sind Unfug. Es braucht ein Momentum. Und es braucht eine Authentizität. Und ich glaube, manchmal suchen wir nach christlich-geistlichen Flirt-Tipps. Aber was, wenn es die gar nicht braucht? Wenn es gar nicht um ein Skript geht? Ah, ich habe da diese Glatte vor mir und wenn ich nach der Reihenfolge ein Gespräch führe, dann wird die andere Person sagen, jetzt bin ich überzeugt. Würde vielleicht so funktionieren, wenn es um unsere Sprüche gehen würde. Aber wissen wir, dass es Gott ist, der die Menschen zieht, nicht wir. Deswegen ist es richtig, dass Gott uns sagt, was wir sagen sollen und wir müssen unsere Ohren spitzen. Und er sagt ziemlich deutlich, und ich übe mich da drin seit Jahren und bin eher zugegeben manchmal noch enttäuscht davon, wie schlecht ich daran bin. Aber manchmal klappt es auch. Und dann höre ich, wie er sagt, Peter, jetzt. Oder auch manchmal, Peter, jetzt nicht. Das ist ganz überraschend. Ich war letzte Woche auf Dienstreise ein paar Tage in meiner Selbstständigkeit. Und ich habe letzte Woche tolle Gelegenheit gehabt, spontan im Alltag ein paar Menschen zu segnen. Für mich so rausgefunden, segnen ist die niederschwelligste Sache, die man tun kann. Auch im Alltag, im Business-Kontext, Menschen einfach segnen, ist super. Nur bei einem Mann, da stand ich da und war wieder im Begriff, mit Segnen loszulegen und hörte plötzlich oder hatte den Eindruck, wie Gott sagt, jetzt nicht. Und wisst ihr, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich es ignoriert hätte, aber es war so ein klares Signal, ich soll es nicht tun. Und das erstaunt dann, wisst ihr, weil manchmal, da denken wir ja, ja, das ist doch immer gut. Und das ist es auch eigentlich. Aber Gott weiß, zu welcher Zeitpunkt, welcher Strategie. Und dafür brauchen wir Beziehung zu ihm, um die Stimme zu hören und nicht nach einem Muster vorzugehen. Wir müssen uns tatsächlich vom Geist Gottes leiten lassen. Und so lesen wir auch im Römer 8, denn die sich von Gottes Geist leiten lassen, die sind Kinder Gottes. So was zeichnet uns aus als Kinder Gottes, dass wir uns durch seinen Geist leiten lassen. Damit macht der Heilige Geist, und er ist Feuer, wisst ihr, genau das Gleiche, was Gott in der Wüste gemacht hat. Er leitet. Die Wolkensäule, die Feuersäule ging vorher und sagte, hier geht ihr lang. Und wenn sie stehen blieb, hier rastet ihr. Und das Gleiche tut er heute immer noch durch seinen Heiligen Geist. Er sagt, hier geh, hier raste. Hier sprich, hier schweig. Hier sagt das. Und Leute, ich kann euch sagen, das ist mir nicht selten passiert, dass ich mit Menschen spreche. Und während ich spreche, höre ich mir zu und frage mich, Peter, wo haben wir denn das gerade her? Weil da eine Metapher, ein Bild kommt, wo ich denke, das habe ich noch nie gesagt und ich weiß nicht, wo es in dem Moment herkommt. Und ich spüre, jetzt übernimmt gerade Gottes Kraft. Wisst ihr, was auch schön ist? Ich kann mir null die Ehre dafür geben. Wenn jemand nachher sagt, Peter, Mensch, dieses Bild, das war ja phänomenal. Und ich sagen kann, oh, von mir war es nicht. Aber ich habe mich sehr gefreut, es weitergeben zu dürfen. Und das ist eine Ehre, dass ich es darf. Aber ich bin nicht der Urheber. Ich will hier kein Plagiat begehen, versteht ihr? Aber das entspannt. Keiner muss sagen, ja gut, Peter, du hast leicht reden. Die fallen auch immer tolle Bilder ein. Muss gar nicht. Ich habe den gleichen Geist auf mir ausgegossen, den ihr auf euch ausgegossen habt, wenn ihr seine Kinder seid. Und das ist so, so gut. Die Frage ist, werden wir darin tätig? Und sind wir bereit, auch im Alltag? Und das ist eine Frage, die gebe ich euch nicht rhetorisch mit. Und auch nicht mit Druck, sondern als Einladung. Zu hören, wenn er spricht und wenn er sagt, Esther, jetzt möchte ich dich gerade benutzen. Bist du bereit? Und du sagst, allzeit bereit. Allzeit bereit für Jesus. So, vor ein paar Jahren ging es mir so, das war so ein Moment, der fiel mir ein bei der Predigtvorbereitung. Ich finde ja, jetzt bei dem Wetter ist sowieso klar, Grillen ist ein so oft wie möglich zu vollziehendes Ritual. Die sogenannte Grillsaison ist der größte Unfug, den es gibt, denn Grillsaison ist 365 Tage im Jahr. Man kann immer grillen. Und so grillen wir auch ziemlich viel. Im Sommer kann das durchaus 3-4 Mal die Woche passieren. Einfach spontan Grill an, was drauflegen und es genießen. Es ist super. Und so begab es sich zu der Zeit, dass wir mal wieder grillten. Und das kennt ihr, wenn ihr einen Gasgrill habt, wenn ihr den Gasgrill abdreht und dann eine Weile wartet, dann bildet sich auf der Flasche eine Eisschicht genau an der Höhe, wo ihr sehen könnt, wie viel Gas noch drin ist. Das heißt, ihr seht dann nach circa 5 Minuten nach dem Abdrehen, so hoch ist die Eisschicht, so viel Gas ist noch drin. Und das ist ein super Indikator, um zu wissen, wann muss ich wieder zum Baumarkt, um ein neues Gas zu kaufen. Und in diesem Moment war es so, wir hatten gegrillt und ich habe zu Mimi gesagt, da ist noch genug drin. Ich habe geguckt, ich war mir sicher, wir können morgen problemlos grillen. Wie die Geschichte weitergeht, könnt ihr euch vorstellen. Wir sind am nächsten Tag am Grill. War alle. Jetzt hatte ich überhaupt keine Lust mehr, was auch immer auf dem Grill war, in der Pfanne fertig zu braten. Sondern ich wollte grillen. Also, ich habe mich sehr gewundert. Mimi war auch verwundert. Sie sagte, Peter, du hast doch. Und ich habe gesagt, ja, ich habe. Ich war mir auch sicher. Und ich konnte es mir nicht erklären. Ich würde bis heute sagen, ich habe mich nicht getäuscht. Ich hatte die Flasche aber abgedreht. Es hat auch nicht irgendwo dran gesogen. Ich weiß es nicht. Also packe ich genervt während dem Essen die Flasche und fahre zum Baumarkt. Park auf dem Parkplatz. Steig aus, um mir die Gasflasche zu holen und sehe auf dem Parkplatz, wie ein junger Mann auf mich zuläuft mit zügigem Schritt. Und du denkst schon, oh oh, oh oh, oh oh. Und jetzt war das auch noch jemand vom Habitus her, eher so Typus Gangster. Also schon so, und dann kommst du auf mich zu, wie ich auf den Manu zulaufe jetzt. Und ich dachte, ich will nur Gas holen. Und er kommt auf mich zu und sagt, Peter, auf dich habe ich gewartet, ich habe gehofft und ich wusste, ich werde dich heute hier treffen, du musst mich taufen. Ich mache keinen Witz. Genauso. Er erzählte mir seine Geschichte und dann erkannte ich ihn. Ich kannte ihn als Teenager. Und er war als Teenager eine Zeit lang in unserer Gemeinde gewesen, hatte da quasi das Pendant zum Crossover-Programm mitgemacht und war danach in die Kriminalität gerutscht und lebte die letzten 11 Jahre ausschließlich in Saus und Braus von seiner Kriminalität. Das war sein einziger Job. Hat nie was gelernt, direkt nach der Schule Gangster geworden. Bis vor einigen Wochen. Da war er so am Boden, dass er für sich erkannte, Jesus, wenn es dich gibt, dann musst du mir helfen. Und damit du mir hilfst, muss ich von meinem Milieu loskommen. Bitte hilf mir, dass meine Freunde mit mir brechen. Und innerhalb von 2 Wochen brachen 80% seiner Freunde mit ihm. Und dann erkannte er, sucht Jesus, ist zu Jesus gekommen und betete, dass er mich trifft, damit ich ihn taufe. Und in dem Moment, wisst ihr, musste ich einfach nur am Plan sein. Es ist verrückt zu sagen, Gott hat nachts meine Gasflasche geleert. Wie auch immer er es gemacht hat, aber er sendete uns zusammen an einen Platz und auf dem Baumarktparkplatz haben wir das gefixt, Leute, und genauso ging es weiter. Ich durfte einige Wochen später mit ihm ins Wasser steigen und durfte ihn taufen. Ich durfte mit ihm eine Wegstrecke gehen und er hat aufgehört mit allem Kriminellen. Es gab noch ein paar Rückschläge, Aber er hat eine Ausbildung angefangen, das erste Mal in seinem Leben. War hart für ihn, als jemand, der immer einen vollen Geldbeutel hatte, plötzlich Lehrgeld zahlen zu müssen. Aber er ist den Weg mit Jesus gegangen und er geht ihn bis heute. Habt ihr eine Geschichte aufgepasst? Was musste ich dafür tun? Ja, alles stimmt ein bisschen. Grille. Wir nehmen präsent sein. Aber Grillen ist auch gut. Wir haben heute eine Predigt gehört, wie wichtig Grillen ist für Evangelisation. Ja, ich möchte daran glauben. Ladet Leute dazu ein, dann ist Grillen auch ein ganz tolles Mittel. Ja, ich musste nur präsent sein. Ihr hättet auch sagen können, was musstest du dafür tun, Peter? Nix. Ich musste eigentlich nichts machen. Ich musste nur da sein. Das ist nur ein Beispiel, versteht ihr? Aber es ist nicht, wie oft erzählt wird, dieses, oh, da muss ich los und wie soll ich nur und ah, das ist alles so. Nein, Leute, der Heilige Geist ist da. Und er zieht zum Vater. Und was unsere Aufgabe ist, ist, da zu sein. Aber dann schon auch den Mund aufzumachen, wenn es darum geht. Ich meine, als er loslief, hätte ich ja auch machen können. Wisst ihr? Nicht weglaufen, sondern da sein. Und ich weiß, manchmal ist uns nach weglaufen, aber mehr aufgrund der Angst, weil wir nicht wissen, was kommt. Und der Herr sagt uns selten vorab, was kommt. Aber er hat uns zugesagt, ich befähige dich. Und das ist es, was der Heilige Geist tut. Johannes 6, Vers 44, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Der Heilige Geist lehrt uns, was wir sagen sollen. Lukas 12, Vers 11 bis 12. Macht euch keine Sorgen darüber, was ihr zu eurer Verteidigung vorbringen sollt. Zugegeben, der Kontext ist, falls wir vor die Gerichte gezogen werden. Aber ich glaube, es ist allgemeingültig, dass da steht, denn im Moment wird der Heilige Geist euch lehren, was ihr sagen sollt. Denn das ist sein Prinzip. In der Bibel wird der Heilige Geist als der Tröster übersetzt, der Beistand. Im Griechischen ist es der Paraklet. Parakletos. Es ist der, der fürspricht. Man kann es auch übersetzen vom geistlichen Kontext her. Ich habe euch mal versucht, es bildlich darzustellen, als jemand, der zum Beispiel vor Gericht gerufen wird, um für uns Fürsprache zu halten, und zwar auf eine gewinnende Art, die das Schicksal und die weiterführende Gunst für uns gewinnt. Das ist der Paraklet. Er spricht für uns. Er spricht durch uns. Das ist der Heilige Geist. Ich muss mir keine Sorgen machen. Egal in welcher Situation ich stehe, wenn ich verbunden bin mit ihm. Und die Verbundenheit, ihr Lieben, das ist unser Job durch die Woche durch. Bitte nicht nur sonntags. Sonntag ist einfach. Hände hoch, Verbindung herstellen, einstöpseln. Wobei auch da, manchmal sind nur unsere Hände hoch, unsere Herzen sind es nicht. Wichtiger sind die Herzen, dann dürfen dem die Hände folgen. Aber die Woche über, wo bin ich in Verbindung mit Jesus? Wisst ihr, manchmal gehe ich morgens zur Haustür raus und frage den Herrn, Herr, wer darf es heute sein? Zeig's mir bitte, im Alltag. Und dann halte ich meine Augen offen und schaue, wo ist jemand, der braucht deine Liebe? Und ich möchte euch sagen, und ich weiß, das glaubt man mir nicht, weil ich auf der Bühne sehr agil bin, ich tue mir überhaupt nicht leicht im Alltag, Leute anzuquatschen. Das ist gar nicht meine Gabe. Das gibt Stufi. Stufi kann jeden anquatschen. Das ist seine Gabe. Und er gewinnt die Leute. Mir hilft es, wenn ich eine klare Aufgabe habe und dann liebe ich es zu tun. Aber im Alltag fällt es mir schon ein bisschen schwer. Und wenn der Heilige Geist sagt, hier, und er sagt für gewöhnlich ziemlich genau, was ich sagen soll zu dieser Person. Dann geschehen Dinge. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, aber nochmal hier hinzufügend. Ich war auf einer Veranstaltung. Und in der Veranstaltung saß ich drin. Und höre, wie der Heilige Geist mir einen Mann zeigt in der Veranstaltung, in den Reihen. Und er sagt, geh zu diesem Mann und sag, ich liebe dich. Und ich dachte mir, also wörtlich. Und da sitze ich da in meinen Reihen und ich saß natürlich schön mittendrin, wisst ihr. Und dann, du zögerst da die Zeit raus. Du bist ja, vielleicht geht es ja vorbei, das hört ja nicht auf. Und dann mache ich so, Entschuldigung. Während der Veranstaltung, vorne wurde geredet oder gesungen, ich weiß nicht, bis ich dann zu jemand anderem in die Reihe und kniete mich dann neben dem Mann hin und dann legte ich los. Hey, du, ich habe so den Eindruck, also der Herr, wirklich, hey, also er liebt dich so, hey. Und der Mann so, super. Und ich drückte mich wieder aus den Reihen raus. Entschuldigung, setzte mich vorne hin und war so, oh, was war das jetzt? Und habe das Gefühl in meinem Verstand, in meinem Herz, wie Gottes Geist zu mir sagt, naja, Peter, ich habe dir auch nicht gesagt, du sollst sagen, du, ey, ich habe so den Eindruck, also der Herr. Sondern ich sagte, geh hin und sag, ich liebe dich. Also, Entschuldigung, wieder in die Reihe, wieder hin. Diesmal war meine Angst und Sorge natürlich dreimal so hoch. Weil, weißt du, jetzt kommt der Typ wieder und geh hin. Ich weiß nicht mehr, ob ich ihn berührte. Ich sagte einfach nur, ich liebe dich. Ich weiß nicht, ob ein Fragezeichen dahinter war oder ein Ausrufezeichen. Und der Mann brach zusammen. Leute, ich muss mir keine Gedanken machen, wie ich etwas formuliere. Einfach tun, einfach sagen. Aber wisst ihr was? Ich hatte Schiss, weil es peinlich ist. Und kennt ihr die Momente, wenn ihr dann denkt, ihr könnt mit Gott anfangen zu verhandeln? Und ja, aber Herr, ich kann das nicht zu dir. Guck dir den mal an, der Typ hat ein breites Kreuz. Ich kann nicht sagen, ich liebe dich. Der denkt ja, ich bin durch. Und Gott ist zugegeben nicht so, dass er dann vorher erklärt, er gibt einen Auftrag. Aber wisst ihr was? Peinlich war nur ich in meinen Gedanken, weil die Situation endete nur den Moment lang peinlich, wo ich nicht genau das tat, was der Herr sagte. Denn als ich tat, was er sagte, war es nicht peinlich. Dass ich liebe dich, war nur peinlich, weil es kam eine Wirkung. Peinlich war mein Gestotter, das ich selber erfunden habe. Wisst ihr, der Heilige Geist ist unser Paraklet und er übersetzt, er dolmetscht. Aber wir müssen ihn auch das tun lassen, was er tun möchte, ohne ihm dazwischen zu funken. Und ich glaube, unsere Flirt- und Anmachsprüche funken dazwischen. Aber eigentlich können wir entspannt sein. Es gibt diese Bibelstelle, und das ist so ein bisschen das Zentrum der heutigen Predigt, wandelt im Geist, aus dem Galater 5. Das ist das, was wir den ganzen Tag über tun sollen, wandeln im Geist. Was heißt das? Ich brummel vor mich hin. Nein, das ist nicht gemeint. Ich glaube, es ist ein Bewusstsein, dass der Geist uns umhüllt und wir quasi in ihm laufen. Kennt ihr diese Sorbing-Bälle? Kennt ihr Sorbing? Diese Gummibälle, in die man reinsteigen kann und dann den Berg runterrollen kann oder was noch mehr Spaß macht, gegeneinander jumpen und sich gegenseitig abstützen. Ich glaube, ich finde, der Heilige Geist ist sowas wie eine Art Sorbingball, der, wenn wir unterwegs sind, um uns herum ist, wir laufen in ihm und gleichzeitig ist aber er auch in uns und strömt auch aus uns raus. Zugegeben, ein schwacher Versuch, das in ein Bild zu verwandeln. Aber wenn ich weiß, ich wandle in ihm, er ist wie um mich herum immer, verändert es die Art, wie ich gehe und verändert es die Art, was für eine Wirkung er erzielt durch mich. Zugegeben, manche Leute werden verwundert sein, aber wir müssen keine religiösen Spinner sein. Wir kriegen sehr klar von ihm aufs Herz gelegt und um uns herum gelegt, wie, wo, wann, was zu tun ist für ihn und seinen guten Plan. Und Leute, dieses Wandeln im Geist ist so viel besser, als dass ich mir Strategien hinlegen muss. Kurzer Ausflug, denn dieses Wandeln im Geist, das geht noch weiter. Im Vers 18 steht folgend im Galater 5, wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, siehe dieses Bild, seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Sein Geist schirmt uns ab vor der Glocke des Gesetzes und von dem Damoklesschwert seines Gesetzes. Und für uns gilt ein neues Gebot, ein neues Gesetz. Und ich möchte hier ganz kurz 2 Minuten einen Hyperlink aufmachen zum Thema Gesetz. Hebräer 8, und diese Stelle möchte ich kurz vorlesen, denn ich finde, hier passt es haargenau zusammen, was wir am Pfingsten erleben. Hebräer 8, Vers 8 bis 11, siehe, es werden Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel und dem Haus Juda und wir als den Eingepfropften, die dazugehören, einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund, der war, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe am Tag, als ich sie in der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Wir erinnern uns an die Feuersäule. Denn sie sind nicht bei meinem Bund geblieben. Und haben mich auch nicht, ich habe mich nicht mehr um sie gekümmert, spricht der Herr. Denn das wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit dem Haus Israel schließe, spricht der Herr. Ich lege meine Gesetze in ihr Denken hinein und schreibe sie ihnen in ihr Herz. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Alter Bund, Regeln. Alter Bund, Gegenwart Gottes nur an einem Ort. Neuer Bund, in uns ausgegossen. Neuer Bund, Flammen über jedem Einzelnen. Gott an einem Ort, Gott mit uns. Das ist der Name von Jesus. Emmanuel. Gott ist mit uns. Das macht einen Unterschied. Nicht, dass unsere Gemeinde jetzt leer wird sonntags, aber ihr bräuchtet diese Kirche nicht, um mit Gott in Verbindung zu kommen. Es ist schön, wenn es ihm gefällt, hier zu sein. Aber ihr könnt in Verbindung mit ihm kommen, wo ihr seid, weil er über euch ausgegossen ist, wenn ihr seine Kinder seid. Das ist so eine gute Nachricht. Und das durfte in unserem Alltag einen Unterschied machen, wenn ich lerne, im Geist zu wandeln. So, letztes Wort zum Gesetz. 2. Korinther 3, Vers 6. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Das Gesetz, der Buchstabe, vermag nicht Leben zu bringen, der Geist aber schon. Das ist der Heilige Geist, das ist dein bester Freund. Das ist der Grund, warum wir Pfingsten feiern. Denn er ist da, jetzt. Hey, hat jemand von euch Sehnsucht? Leute, das macht einen Unterschied und das ist so, so gut. Ich liebe es, mit ihm unterwegs zu sein. Ich liebe es zu wissen, dass ich sogar in einer anstrengenden Woche, wie die vergangene bei mir war, weiß, ich muss mir um meine Predigt keine Sorgen machen. Denn mich ausstrecken nach ihm reicht und er wirkt. Ist es nicht schön zu wissen, egal wem ich nachher begegne, ich muss gar nichts. Er wird mir sagen, er wird tun, er wird wirken. So, so gut. Es ist wichtig für uns zu lernen, die Stimme Gottes zu hören und zu erkennen. Wisst ihr, wenn wir im Geist wandeln, wenn wir unterwegs sind im Alltag, ist es auch wichtig zu erkennen, welche Stimme spricht da zu mir. So, ich habe vorher geredet, ich hatte den Eindruck, Gott spricht zu mir. Nein, ich bin nicht Jeanne d'Arc und ich habe keine Stimmen gehört. Dieses Gefühl in einem, wenn du merkst, Gott spricht zu dir. Und das ist nicht einfach. Ich erinnere mich, wie meine Kinder klein waren und gesagt haben, aber Papa, wie halte ich denn auseinander, ob das meine Stimme ist oder ob das Gott ist, der zu mir redet? Und ich dachte ehrlich gesagt, wenn ich jetzt eine einfache Antwort hätte. Wisst ihr, was die einfache Antwort ist? Man erkennt Stimmen, wenn man sie kennt. Ich kenne meine Stimme. Und ich kenne meine Stimme in mir. Und über die Jahre lerne ich immer besser Gottes Stimme erkennen. Es stimmt schon, was Jesus sagt in Johannes 10, 27. Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Und dann merke ich, wenn Gott zu mir sagt, geh zu dem Mann und sag, ich liebe dich. Und jetzt würdet ihr mich fragen, Peter, wie konntest du dir sicher sein, dass es nicht deine eigene Stimme ist? Ich habe dir eine Antwort. Nie und nimmer. Nie und nimmer. Leute, wir hören das doch. Wenn ich gestresst bin, das war in der vergangenen Woche auch mal, und habe meine Frau angeschnauzt. Und mitten in meinem Ärger höre ich den Impuls, geh hin, entschuldig dich. Wessen Stimme war das wohl? Ich war gerade richtig schön in Fahrt. Leute, wie machen wir was vor? Wir erkennen doch, was die Stimme Gottes ist. Und wir lernen sie besser kennen, wenn wir in Beziehung mit ihm unterwegs sind. Und am Schluss geht es um Beziehung. Es geht darum, mit ihm zu leben und mit ihm, in ihm zu wandeln. Das macht unseren Glauben lebendig, wenn wir tun, was er sagt und aus dem herausgehen. So ist er Paraklet. So ist der Beistandhelfer, der uns weiß, den Weg zeigt, das Feuer, das vor uns ist und fürspricht für uns. Und er ist Feuer, nicht mehr nur von außen, sondern die ist das Flamme, die flammt in uns. Es ist wie ein eingebautes Navi. Es ist der Weg, den du kennst und gehen musst, und du brauchst nicht mehr von außen die Weisung, denn er ist da. Und deswegen ist Pfingsten so wichtig. Das ist dann wirklich und im wahrsten Sinne des Wortes, wie Psalm 119 sagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Weil es das lebendige Wort Gottes ist, das in uns spricht und es in uns pulsiert. Und ich möchte euch einladen heute dazu und möchte euch segnen. Leute, lasst den Heiligen Geist in euch wirken und Raum gewinnen. Nicht für ein Happening, nicht für ein Gefühl, sondern für einen Lebensstil, der einen Unterschied macht in dir und durch dich. Wie gut. Vielleicht ist es das, was du bisher im Glauben vermisst. Vielleicht ist es das, was dir bisher fehlt. Du sagst, Mensch, Peter, ich habe das doch alles gemacht. Ich habe mein Leben Gott hingegeben. Ich versuche, in der Bibel zu lesen. Es ist hart. Ich versuche zu beten. Ich vergesse es. Aber vielleicht ist es, lade den Heiligen Geist ein, der ausgegossen sein will über dir, um mit ihm zu wandeln. Leute, ich kann euch sagen, Bibel lesen ohne Heiliger Geist ist eine Katastrophe. Das Erste, was ich mache bei jedem einzelnen Mal, wenn ich Bibel lese, ist, Herr, übersetze es mir. Herr, übertrag es mir, dass ich es verstehe. Denn du kannst lesen, es ist nur kognitiv wahrgenommen. Oder der Heilige Geist übersetzt es dir und es fällt in dich und du erkennst. Und du hast Momente von das kannst du nicht machen und das musst du auch nicht. Aber du musst offen sein dafür. Wer von euch hat Hunger nach Sendung, nach dem Feuer auf sich, nach dem Beistand und Tröster? Halleluja. Ich lade dich ein, wenn du magst. Ich möchte jetzt ein Gebet sprechen. Und du möchtest ganz neu diese Fülle in dich aufnehmen. Und dieses Aufstehen jetzt gleich von deinem Platz, nimm als ein Commitment. Ja, Herr, ich komme zu dir und ich will in dir wandern. Und ich möchte dich segnen. Danke, Jesus. Danke, himmlischer Papa. Danke, dass du deinen Geist ausgegossen hast auf uns. Danke, dass wir mit dir leben und in dir lernen dürfen zu wandeln. Und du siehst diesen Hunger, diese Sehnsucht. Und du schaust in das Herz von jedem Einzelnen. Und ich bitte dich, komm, du Heiliger Geist, fall du jetzt mit deinem Feuer ganz neu. Du bist ausgegossen, Herr, und wir sagen, wir wollen mit dir leben. Und ich bitte dich, befähig du uns zum Wandeln in dir. Und das möchte ich dir zusprechen. Der Herr sieht dich und dein Commitment. Hab den Mut und probier es aus. Und wenn du beim Wandeln strauchelst, und so ist es mit Sorbingbällen, am Anfang kann man in den Dingern nicht gut laufen, da stolpert man mal. Hey, du wirst dir nicht wehtun, das Ding dämmt dich nämlich auch. Dann steh wieder auf und lern immer mehr seine Stimme zu hören. Und ich spreche euch wirklich zu, dass eure Ohren des Herzens frei sind, zu empfangen, was der Herr zu euch sagen will. Und dann geht hin. Es ist eine gute Botschaft, die der Herr hat für uns. Seine Liebe ist ausgegossen und er sehnt sich nach uns. So sei gesegnet im Namen des Herrn. Und der Ruf sei ganz neu auf dir. Amen.